Der Genozid an den Kanaanitern. 5 Perspektiven. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um einen Gott der Geschichte. El Nekama, der Gott der Rache. Das war unser Thema gestern. Und mir ist schon bewusst, dass Rache als Thema im 21. Jahrhundert zwar die meisten Actionfilme antreibt, aber ansonsten nicht sonderlich angesagt ist. Rache ist als Begriff negativ besetzt. Negativ deshalb, weil er mit Aspekten wie Willkür und dem ganz offensichtlichen Leid für Unbeteiligte verknüpft ist. Dem Begriff fehlt es an Notwendigkeit. Die Idee, dass Rache als Gottes Reaktion auf das Böse im Leben eines Menschen oder eines Volkes eine bewahrende, eine dem moralischen Verfall entgegenwirkende und damit die ganze Welt beschützende Funktion besitzt, so ein Gedanke ist dem modernen Menschen völlig suspekt. Und deswegen stellen auch Christen die Notwendigkeit von Gottes Rache immer mehr in Frage. Rache wird zu einer fragwürdigen Angelegenheit, die Gottes irgendwie nicht würdig zu sein scheint. Und diese Überlegung nimmt leider noch dadurch Fahrt auf, dass auch unter Christen der Ewigkeitsaspekt des Lebens verloren zu gehen scheint. Wenn das Ziel im Leben nicht mehr darin besteht, das ewige Leben zu finden und darin Teil von Reich Gottes zu werden, sondern wenn es jetzt auch Christen darum geht, im Hier und Jetzt möglichst viel Glück und Spaß zu finden, dann muss ein Gott der Rache so etwas wie der ultimative Spaßverderber sein. Und wenn man so denkt, dann gehen mit diesem Denken natürlich andere Aspekte auch verloren. Um nur noch einen letzten zu nennen. Mit der Idee, dass Rache etwas Wichtiges, etwas Wertvolles ist, womöglich das Vorrecht dessen, der wirklich gut ist, geht natürlich auch die Idee verloren, dass Gott uns dadurch ehrt, dass er uns als Werkzeuge seines Gerichts verwendet. Schon Paulus fragt die Christen in Korinth völlig verwundert: Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wer das heute noch weiß. Geschweige denn, wer schon mal in Ruhe über diesen Aspekt nachgedacht hat. Was für ein Vorrecht es ist, dass Gott uns als Werkzeuge seines Gerichts verwendet. Was das über uns sagt. Aber verlassen wir die Idee, dass Gott ein Gott der Rache ist, und wenden wir uns einem anderen Aspekt zu. Gott ist nämlich auch ein Gott der Geschichte. Und als Gott der Geschichte ist er derjenige, der sich überlegt, welches Volk wo leben darf. Wir denken vielleicht, dass Völker eben dort leben, wo sie wollen. Aber als Christen wissen wir, dass dem nicht so ist. Wenn es um die Geschichte der Völker geht, hat Gott massiv seine Hand im Spiel. Aber hören wir Paulus auf dem Areopag. Apostelgeschichte 17, die Verse 26 und 27. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Hier in Apostelgeschichte 17 steht, dass Gott festgelegt hat, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Unser Gott ist also der Gott hinter der Veränderung von politischen Landkarten, der Gott der Völkerwanderungen, aber auch der Gott der Vertreibungen. Und er ist das, weil Völker in seiner Geschichte eine Funktion haben. Sie sind der Rahmen, den er eingesetzt hat, um Menschen die Möglichkeit zu geben, nach ihm zu fragen und, wie es im Text heißt, und ihn zu finden. Die Existenz eines Volkes besteht also nicht in der Steigerung des Bruttosozialproduktes, nicht in der Sicherung von Frieden und Wohlstand oder in der Bewahrung von Kultur und Sprache. Ein Volk und von mir aus auch ein Land ist dazu da, dass es den Rahmen für die Begegnung seiner Einwohner mit dem lebendigen Gott schafft. Aber was, wenn dem nicht mehr so ist? Was, wenn ein Volk Sünde auf Sünde häuft, sich immer weiter von der Anbetung des lebendigen Gottes entfernt und selbst womöglich zur Gefahr für andere wird, für andere Völker, deren moralischer und geistlicher Verfall noch nicht so weit fortgeschritten ist? Was dann? Dann müssen wir eine ganz wichtige Lektion lernen. Sünde ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott. Natürlich ist die Sünde, die ich tue, immer zuerst einmal eine Sünde zwischen mir und Gott, aber dann sieht Gott mich eben nicht nur als Einzelperson an, sondern auch als Teil einer Familie und als Teil eines Volkes. Die Schuld meiner Sünde liegt auf mir, aber gleichzeitig wird sie auch meiner Familie und meinem Volk angerechnet. Und wenn wir diesem Gedanken folgen, dann stoßen wir auf einen unglaublich interessanten Vers in 1. Mose 15. Gott schließt dort mit Abram einen Bund. Und Gott beschreibt ihm die Zukunft des Volkes Israel. 1. Mose 15, die Verse 13 und 14. Und er sprach zu Abram: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Was Gott hier dem Abram beschreibt, ist die Zeit Israels in Ägypten. Eine Zeit in Sklaverei. 400 Jahre. Und dann heißt es 1. Mose 15, Vers 16: Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Hört ihr das denn? Denn die Schuld des Amoriters. Die Amoriter stehen hier für alle Kanaaniter, die dort leben, wo Israel als Volk wohnen sollte. Denn die Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Merkt ihr, Gott ist nicht ungerecht. Er löscht die Kanaaniter nicht einfach deshalb aus, weil er Platz für das Volk Israel braucht. Ganz im Gegenteil. Er lässt sein Volk Israel warten. 400 Jahre. Und das unter schlimmen Bedingungen. Er lässt sie warten, bis die Schuld des Amoriters voll ist. Und dann, nach diesen 400 Jahren, dann, wenn die Schuld wirklich voll ist, dann haben die Kanaaniter als Volksgruppe vor ihrem Schöpfergott das Recht auf weiter Existenz verloren. Darf Gott das? Ja, natürlich, er ist Gott. Es ist seine Welt. Und er darf die Geschichte der Welt so lenken, dass möglichst viele Menschen die Chance haben, ihn zu finden. Und wenn das bedeutet, dass manche Völker es mit ihrer Sünde übertreiben und Gott sie auslöscht, dann ist das etwas, was wir akzeptieren müssen. Akzeptieren, weil Gott nicht grundlos grausam ist, sondern weil er, obwohl völlig im Recht, nicht ungerecht ist. Und weil er wirklich lange wartet und einem Volk lange Zeit gibt um seine völlige moralische Verdorbenheit umfassend zu beweisen. Es gibt für die Amoriter ein zu spät, aber Gott selbst hat an dem Tod des Gottlosen keinen Gefallen. Immer wieder müssen wir betonen, dass Gott gnädig, barmherzig und langsam zum Zorn ist. Er freut sich über den Sünder, der Buße tut. Aber wenn die Buße ausbleibt, über Jahrhunderte hinweg, dann ist Gott bereit, ein Volk für seinen Götzendienst zu richten. Zu richten, weil er die ganze Welt im Blick hat und weiß, was es braucht, damit möglichst viele Menschen ihn, den lebendigen Gott, finden können. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Apostelgeschichte 17, die Verse 26 und 27 auswendig lernen. Das war's für heute. Wenn du noch nicht regelmäßig in der Bibel liest, dann fang doch damit heute an. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.